Das war also eigentlich ein Luftbrunnen, eine Lufttankstelle.
Aber ja, ein kleiner Beitrag an Sauerstoff haben wir zum ISS beigebracht.
The spectacular size of the Zeppelin, the impressiveness of it.
Die Frage, die ja dahinter lauert, ist, wie geht es Menschen, wenn die zum Beispiel auf den Mars fliegen?
Was heißt nur Luftschlösser?
Das Luftschloss, ein Podcast des Deutschen Hygienemuseums.
Ich bin Katrin Altschner, Journalistin und Autorin.
Und ich, Martin Frank, Mitarbeiter am Deutschen Hygienemuseum.
Manche von euch kennen uns vielleicht schon aus dem Glückskarussell. Das ist der Podcast, den wir im letzten Jahr zur Sonderausstellung Hello Happiness gemacht haben.
Damals haben wir uns auf die Glückssuche begeben. Und die Ekstase, die Stille, die Melancholie und den Zufall gefunden.
Könnt ihr natürlich immer noch überall hören, wo es Podcasts gibt.
Neues Jahr, neues Glück.
Und neue Sonderausstellung.
Luft, eine für alle. Bis zum 10. August habt ihr noch die Gelegenheit, euch die Ausstellung hier in Dresden anzusehen.
Und auch wir machen uns im Luftschloss auf Recherche.
In 4 Folgen werden wir der Luft auf den Grund gehen.
Windmaschinen.
Tauchen.
Architektonische Utopien.
Und Dystopien.
Kaugummiblasen.
Raumfahrt.
Kanarienvögel.
Musik.
Essen in der Luft.
Und Rohrpost.
Den letzten Atemzug nehmen.
Vulkane.
Staub.
Vakuum.
Umweltverschmutzung.
Gerechtigkeit.
Frankenstein.
Macht.
Künstliche Habitate.
Kunst.
Und Korsette und Korsagen.
Und natürlich stelle ich Katrin wieder vor die Aufgabe, die Spielarten der Luft am eigenen Leib zu erleben. Wir setzen uns unter Druck, sind am Wind, außer Atem und in dieser Folge geben wir in Atmosphären ab.
Am frühen Morgen des 22. Oktober 1933 überflog das Luftschiff LZ-127 Graf Zeppelin die Insel Trinidad.
Sorry, Katrin, da muss ich kurz korrigieren. Ein Luftschiff fliegt nicht.
Hä, aber es ist doch in der Luft.
Ja, schon, aber alles, was leichter ist als Luft, fährt. Alles, was schwerer ist als Luft, fliegt. Deswegen fliegen Flugzeuge und Hubschrauber, Zeppeline und Ballone aber fahren.
Finde ich komisch, aber okay. Also von vorn. Die Graf Zeppelin ist auf seiner zweiten großen Dreiecksfahrt.
Dreiecksfahrt, weil die Route die drei Teilkontinente miteinander verband. Südamerika, Nordamerika und Europa.
An diesem Tag also kommt die Graf Zeppelin aus Brasilien. Sie ist auf ihrem Weg zur Weltausstellung in Chicago, bevor es dann wieder zurück nach Friedrichshafen geht.
Viele Menschen haben sich in der Hauptstadt Port of Spain versammelt. Sie wollen sich das über 200 Meter lange Luftschiff nicht entgehen lassen.
Und sie werden belohnt. Die Graf Zeppelin schwebt zeitweise nur 60 Meter über ihre Köpfe hinweg. Das war natürlich mehr als spektakulär anzuschauen.
One Sunday morning I chanced to hear a rumbling and a tumbling in the atmosphere.
Singt Raymond Quevedo in seinem Calypso-Song Graf Zeppelin.
Come to pay a visit to Trinidad.
Mitte des 20. Jahrhunderts gehörte Quevedo, besser bekannt als Attila the Hun, zu den prominentesten Calypso-Interpreten Trinidads.
Auch war er einer der ersten, der den Musikstil über Trinidad hinaus bekannt machte. Die Lieder griffen damals besonders häufig auf aktuelle Geschehnisse zurück. Jedes wichtige Tagesthema wurde besungen und kommentiert. Was heute passierte, klang bereits morgen als Calypso im Radio.
Der Zeppelin stieß allerdings auf seiner zweiten Dreiecksfahrt auf sehr unterschiedliche Reaktionen des Publikums.
Der Grund? Das im Januar an die Macht gekommene nationalsozialistische Regime hatte dafür gesorgt, dass der Zeppelin auf der Backbordseite an den beiden Seitenleitwerken Hakenkreuzflaggen als neue Hoheitszeichen Deutschlands aufgemalt bekommen hatte.
Die Nationalsozialisten instrumentalisierten den Zeppelin gezielt für ihre Propagandazwecke. Denn sie waren sich darüber im Klaren, dass das riesige Luftschiff überall die Blicke und die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zog.
Beautifully, gloriously, decidedly defying all the laws of gravity was the Graf Zeppelin which I had come to pay a visit to Trinidad.
The Trinidad and Tobago Calypso song is one of many that I have charted through history. Where there would be some invention that captured the public to the point where it becomes discussed all through society.
Richard Foss ist Historiker und Autor. Er lebt und arbeitet in Manhattan Beach, Kalifornien.
The spectacular size of the Zeppelin, the impressiveness of it, was just broadcasting. We are in a new century, and there is something that you cannot imagine that is the size of a sports stadium that is now flying above you.
In seinem Buch Food in the Air and Space beschäftigt er sich mit der Geschichte des Essens in der Luft, angefangen mit Ballonreisen bis hin zur Raumfahrt.
Denn das Essen in der Luft, das unterscheidet sich auf ganz vielen Ebenen von dem, was wir hier auf dem Boden kennen.
Und dafür gehen wir einmal ganz zurück, ins 18. Jahrhundert, zu Beginn der Luftfahrt mittels Ballon.
One of the things to consider in the balloon era is that every time someone launched a balloon, they really had no idea where it was going to go, and largely they had no idea how long it would be up. So they had to bring appropriate food not only for the estimated duration of the flight, but if it landed in the middle of a forest or on the top of a mountain somewhere, they had to bring what would be required for them to wait to be rescued or to walk to safety or anything else.
Aber bei der Ballonfahrt ging es von Anbeginn an nie nur ums Überleben.
Wer sich das leisten konnte, der war sowas wie ein Rich Kid.
Katrin, come on.
Das kann man schon so sagen, weil die frühe Ballonfahrt, die war dem Adel vorbehalten. Wer sich damals in die Lüfte erheben konnte, wollte nicht auf den luxuriösen Lebensstil verzichten, den man auf Erden genoss.
When you come to the Zeppelin era, some of that mindset continues. Even though the Zeppelin is controllable, still, of course, along with their rations, they had to take a case of champagne.
Zu Beginn waren die Restaurants in den Luftschiffen, wie zum Beispiel das in der Graf Zeppelin, noch ganz im alten Stil. Viel Brokat und dunkles Holz.
Also ich sag's mal so, selbst für die Menschen dieser Zeit müssen die Räumlichkeiten wohl etwas leicht Antiquiertes gehabt haben.
Auf einigen der historischen Bilddokumente fällt außerdem auf, dass die Vorhänge vor den Fenstern zugezogen waren.
Und das muss einem doch seltsam erscheinen. Der Mensch, der träumt so lange vom Fliegen und schaut dann gar nicht raus?
They were concerned that people would be scared because they're hanging under a bag of flammable gas far above the ground when no one was used to that. So they wanted to make the experience as comfortable as possible.
Aber nicht nur unsere Umgebung hat eine psychologische Wirkung auf uns. Behaglichkeit bringt auch der Akt des Essens selbst mit sich. Selbst in einer außergewöhnlichen Situation hat eine Mahlzeit immer auch etwas Alltägliches.
Mund auf, Mund zu, kauen, schlucken und von vorn.
Going and having something to eat, for one thing, the act of eating gives you something to focus on that is not the environment around you. And second of all, once you have eaten, you have refreshed yourself, you are a little bit more ready to face a strange situation.
Bei späteren Luftschiffen, insbesondere dann bei der Hindenburg, die 8 Jahre nach der Graf Zeppelin abhob, waren die Restaurants hochmodern. Wir würden uns heute gar nicht so fehl am Platz fühlen. Und auch die Fenster waren nun so gestaltet, dass sie den Blick nach draußen betonten.
Die zuvor am Boden zubereiteten Speisen wurden in winzigen Küchen erhitzt. Dabei setzte man auf Elektrizität. Aus Gründen. Zu groß wäre die Gefahr gewesen, mit offenem Feuer zu hantieren. Und auch kulinarisch ging man kein Risiko ein.
Auf den Überseefahrten gaben sich exotisch klingende Menüs den Anstrich, landestypische Küche zu servieren. Auf die Teller kam dann aber keine authentische, asiatische oder südamerikanische Küche, sondern altbekanntes. Der koloniale Gaumen war nicht weltoffen. Er vertrug nur europäisierte Häppchen der Fremde.
Wenn auch unbewusst, wurde dabei aber noch ein anderes Ziel erreicht.
Risikovermeidung.
You want boring food, essentially is an unusual thing to say, but it makes you feel safe.
Es fühlt sich sicher an.
Hashtag Comfort Food.
Was ich kenne, wiegt mich in Sicherheit. Überfordert mich nicht zusätzlich in unbekannten, vielleicht sogar als bedrohlich erlebten Situationen. Denn bis heute ist Fliegen für die meisten von uns immer
Ausnahmezustand. Wir sind, wenn auch freiwillig, am Ende eingesperrt. In einem engen Raum, ohne eigene Bewegungsfreiheit. Zusammen mit einer Gruppe fremder Menschen, denen wir nicht ausweichen können. Und sobald der Thrill, der Nervenkitzel nachlässt, bleibt am Ende das Gefühl, was zur Hölle habe ich hier in der Luft über den Wolken verloren?
Wenn ihr übrigens mehr über den Nervenkitzel erfahren wollt, dann hört doch nochmal in das Glückskarussell rein. Dort haben wir uns mit dem Thrill als Form der Ekstase beschäftigt.
Im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts bedeutete diese geschmackliche Komfortlösung, dass man sparsam mit Gewürzen war und Gemüse so weich gekocht hat, dass man es auch gut und gerne ohne Zähne hätte essen können.
Nach heutigem Wissensstand? Nicht ganz so schlau. Hätte man damals die richtigen Leute gefragt, man hätte es schon ahnen können.
Anyone who had lived in Mexico City or in another high capital could have told you that your sense of flavor would be different. When you cook in a place that has a high altitude, you need to use more seasoning and you need to take into account the ways that smell is important in dining.
Beim Fliegen erleben wir einen geringeren Luftdruck. Der schränkt unseren Geruchssinn ein. Und ob wir ein Essen als wohlschmeckend oder nicht empfinden, beginnt nicht im Mund, sondern genau eben in der Nase. Jeder Mensch, der schon mal eine schlimme Erkältung hatte, der wird das bestätigen können.
Aber trotzdem wird auf vielen Flügen bis heute stark riechendes Essen vermieden. Aber es kommt Schwung in die Sache.
This is changing in the modern world. I have taken a Korean Airlines flight that smelled like kimchi and it was delicious. It was a very enjoyable meal because for once they're serving me something that I can really taste.
Wie zu Zeiten des Zeppelins werden die Gerichte, die wir dann in der Luft verspeisen, auch heute noch am Boden vor- bzw. zubereitet. In der Küche am Boden und nicht in der Luft muss also imaginiert werden, wie es uns später beim Flug schmeckt.
It's like cooking for an alien. Imagine a human trying to cook for someone from Mars when their sense of flavor is different from yours.
Wie für Aliens kochen. Das ist ein gutes Stichwort.
Wir verlassen die unteren Schichten der Erdatmosphäre und setzen uns ins Raumschiff.
Da setzt du aber einen Filter drüber, ne?
Ja, klar.
Wir verlassen die unteren Schichten der Erdatmosphäre und setzen uns ins Raumschiff.
If you go to your refrigerator and straight from the refrigerator, or even better, in the refrigerator, eat some mashed potatoes. So that you personally are uncomfortable and cold and you're eating something cold and not very flavorful in the first place. That's the way to think about early space food.
Aber bevor man den ersten Menschen ins Weltall schoss, war die Sorge des Geschmacks der Weltraumnahrung eher zweitrangig. Man war sich nicht einmal ganz sicher, ob grundlegende Funktionen wie Kauen und Schlucken so einfach in der Schwerelosigkeit funktionieren würden. Spätestens aber, nachdem Juri Gagarin am 12. April 1961 zum ersten Mal die Erde umrundete und dabei zwei Tuben mit püriertem Rindfleisch und Leber verdrückte und zum Nachtisch eine weitere Tube Schokoladensauce verputzte, war klar,
das funktioniert.
Mmh, yummy.
Heute stehen wir in der Raumfahrt an einem Punkt, wo wir fast alles essen können, was wir auch von hier unten kennen. Aber nicht nur das Was, sondern auch das Wie wir essen spielt eine unglaubliche Rolle. Astronauten heute essen nicht mehr einsam wie Gagarin mit einer kalten Tube in der Hand, sondern erleben Gemeinschaft. Das, was Essen eben auch kann. Rituale schaffen und sozialen Zusammenhalt.
At that point, you start getting the first situation where eating in space is remotely like a decent meal on the ground. You are eating at least warm, if not hot food. You are eating it with people where you can see their faces, you can have a conversation. It's a break from your everyday life.
Welche Wichtigkeit das hat, bestätigt uns die Weltraumpsychologin Alexandra De Cavaglio.
Du brauchst zum Beispiel auch Gemeinschaftsräume, in denen irgendwie verschiedene Dinge gemacht werden können. Zum Beispiel zusammen gegessen, zusammen gespielt, zusammen irgendwie gearbeitet werden kann. Die Frage, ja, wie leben wir oder wie arbeiten wir zusammen in so einer Umgebung, ist total wichtig, dass man eben schaut, wie gestaltet man den Ort.
Viele der grundlegenden Probleme der Raumfahrt scheinen heute gelöst. Aber neue Ziele stellen den Menschen auch vor neue Herausforderungen.
Wie könnte zum Beispiel eine Mars-Mission aussehen? 9 Monate hin, 9 Monate zurück? Und vielleicht will man dann ja auch noch ein bisschen verweilen?
Well, think about the amount of food that you would have to pack for a 100-day trip. So, that means you are going to have to grow some of your food in flight. You're going to have to recycle your waste products in order to grow more food.
Wir haben Richard Voss auch danach gefragt, was er glaubt, was Menschen auf zukünftigen Langzeitmissionen einmal essen werden.
I would expect that when we have our aerial farms, they're going to have a lot of rabbits in them, because rabbits will eat parts of plants that humans cannot. Rabbits are famously good at producing other rabbits.
Kaninchen, High Protein und hohe Reproduktion. Ob sich das wohl so ausgeht?
Die Frage ist jetzt nicht einfach zu beantworten. Aktuell wird viel geforscht in die Nutzung von Pflanzen und Mikroalgen. Pilzen ist auch ein Thema, der ein bisschen kommt in der Raumfahrt. Aber für uns ist es noch weit weg zu denken, dass wir zum Beispiel Tiere überhaupt haben würden auf dem Mars. Tiere brauchen auch Ressourcen, die kosten auch Sauerstoff, Wasser und Nahrungsmittel.
Gisela Detrell ist Professorin für Human Spaceflight Technology an der TU München.
Man überlegt sich auch, ob in vitro produzierter Flasch dann auch in Frage käme. Das wird heutzutage schon viel geforscht und sogar es ist schon machbar, was zu produzieren. Es kostet aktuell aber viele Ressourcen.
Ressourcen, Wasser, Sauerstoff und ausreichend zu essen. Das sind die großen Herausforderungen bei sehr langen Weltraummissionen, wie zum Beispiel bei einer Reise zum Mars.
Aktuell greifen die Lebenserhaltungssysteme auf der Internationalen Raumstation ISS auf physikalische oder chemische Prozesse zurück.
Sie sind in der Lage, 90% des Wassers zu recyceln und 42% des benötigten Sauerstoffs aus dem von den AstronautInnen produzierten Kohlendioxid zu erzeugen.
Für zukünftige Langzeitmissionen, bei denen nicht unbegrenzt Vorräte mitgeführt werden können, sucht man alternative Lösungen.
Das könnten zum Beispiel Algen sein, denn sie können Sauerstoff und Nahrung liefern und so den Ressourcenkreislauf schließen.
Algen sind eine Art von Lebewesen, die sehr effizient sind. Das bedeutet, Algen brauchen nicht viele Ressourcen, um das zu produzieren, was wir brauchen. Also die brauchen nicht so viel Wasser, nicht so viel Licht, im Vergleich mit zum Beispiel Pflanzen.
Die meisten von uns denken bei Algen vermutlich an den verdorbenen Badespaß durch Blaualgen. Oder harmlos glitschiges Grün, durch das man warten muss.
Also ich habe Freunde, die würden behaupten, das ist nicht harmlos, sondern richtig, richtig eklig.
Ja, some say so, some say so. Aber vielleicht kennt ihr es auch aus dem Reformmarkt.
Chlorella, ich höre dir trapsen.
Ja, sehr gut.
Algen wachsen überall, aber natürlich im Weltall wollen wir es in einer kontrollierbaren Weg und Weise machen. Wir wollen sicherstellen, dass die Algen genauso viel produzieren, wie wir brauchen. Ganz deutlich nicht weniger, aber auch nicht mehr, weil dann hätten wir ein Problem zum Lagern. Deswegen müssen wir Technologien entwickeln, die der richtigen Umgebung für die Algen zur Verfügung stellen.
2019 startete der Algenfotobioreaktor von Gisela Detrell und ihrem Team ins All. Dort tat er seine Arbeit für 2 Wochen auf der Internationalen Raumstation. Zwar aus technischen Gründen nicht ganz so lang wie erhofft.
Aber ja, ein kleiner Beitrag an Sauerstoff haben wir zum ISS beigebracht.
Theoretisch ist der Sauerstoff gar nicht das erste Problem. Denn da sind die Technologien sogar ja schon relativ gut aufgestellt.
Also rein theoretisch könnten wir die Technologien, die heute schon existieren, nutzen, um genug Sauerstoff zu produzieren für eine Mars-Mission zum Beispiel. Das sind die sogenannten physikochemischen Technologien, die basieren auf physische oder chemische Prinzipien. Wenn wir aber so weit weggehen wollen von der Erde, wie zum Beispiel zum Mars, oder wenn wir ziemlich lang Zeit auf der Mondoberfläche bleiben wollen, dann ist es das Problem irgendwann mal, dass wir auch Nahrungsmittel vor Ort produzieren müssen.
Aber wie realistisch ist so eine Mars-Mission überhaupt?
Zumindest ist gerade wieder viel Tempo drin. Nicht nur zeichnet sich ab, dass bald wieder Menschen auf dem Mond stehen werden, auch die Privatindustrie hat sich Space Exploration als neues Ziel auserkoren. Nicht nur Elon Musk hegt ambitionierte Pläne.
Solange eine Reise zum Mars noch nicht möglich ist, wird fleißig auf der Erde für den Ernstfall geprobt.
Es gibt eine Möglichkeit, hier auf die Erde bestimmte Aspekte von einer Mars-Mission oder allgemein einer Weltraummission zu simulieren. Das sind analoge Missionen. Die erlauben uns, teilweise eine Mission zu simulieren.
Die Frage, die ja dahinter lauert, ist, wie geht es Menschen, wenn die zum Beispiel auf den Mars fliegen?
Sagt die Weltraumpsychologin Alexandra De Carvalho.
Wenn man sich das Feld der Weltraumpsychologie anschaut, dann geht es eben vor allem darum zu prüfen, ja, wie können wir Menschen unterstützen, die in einer extremen Umgebung arbeiten oder aktiv sind, dass sie das irgendwie gut bewältigen können. Und extreme Umgebung eben bedeutet, dass Menschen auf engem Raum zusammenleben müssen oder dass Menschen auch in Teams sehr dicht zusammenarbeiten müssen und dass die Umgebung, in der sie tätig sind, eben lebensfeindlich ist.
Psychologie, eine extreme Umgebung, eine analoge Mission, das erinnert mich an eine Geschichte, die so außerordentlich ist, dass sie eine eigene Podcast-Staffel verdient hätte.
Es waren einmal 8 mutige Bewohner, die ganz allein in ihrer kleinen großen Welt lebten. in einem Glasschloss in der Wüste von Arizona.
Das erzählen wir später.
Wie, jetzt echt?
Das ist ein Cliffhanger.
Ja gut, ich mag Cliffhanger.
Wir erzählen die Geschichte noch versprochen.
Aber um architektonische Utopien zu entdecken, da müssen wir gar nicht bis in die USA.
Ja, wir wollten einfach einen Kontrast zu diesen grauen Flanell-Mentalitäten, die geherrscht haben, bilden. Zum anderen natürlich, weil unsere Objekte sollten es komplett neu sein. Also wir wollten immer etwas erfinden, was es noch nicht gab. Und das aber unter einem sehr positiven Aspekt, der aber möglicherweise, oder das war die Absicht, zum urbanen Bewusstsein der Gesellschaft, die da sich damit beschäftigt, beiträgt.
Hier spricht Sam Kelb, Architekt und Künstler und einst Mitglied der legendären Gruppe Haus Rucker & Co.
Haus Rucker & Co., das waren Sam Kelb, Lauritz Ortner, Klaus Pinter und später Manfred Ortner.
Ab Ende der 1960er Jahre versuchten sie zunächst von Wien aus nicht nur die Schnittstellen zwischen Kunst und Architektur zu überwinden, sondern Leben und Kunst durch neue Environments zu entgrenzen.
Diese 60er Jahre waren ja geprägt von diesem Apollo-Projekt. Das war der absolute Blickpunkt. Also man hat auf das gestarrt, was die machen, welche interessanten Gebilde da entstehen, um da in den Raum geschossen zu werden. Das hat schon einen ungemeinen Einfluss gehabt in die ganze Denkweise, auch im Hinblick auf Zukunft.
5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine. Es sind heitere, bunte, futuristische Arbeiten, die mit subversivem Trotz Risse in den Mief der Wirtschaftswundergemütlichkeit schlugen, Raum für psychedelische Utopien schaffend.
Es war damals halt überhaupt eine Atmosphäre, wo wir oder, glaube ich, ganz Österreich geglaubt hat, alles, was man sich einfallen lässt, das ist auch realisierbar.
Realisierbar waren die Arbeiten von Haus Rucker & Co. insbesondere dadurch, dass sie auf die Nutzung von pneumatischen Blasen aus transparentem Kunststoff zurückgriffen.
Das aus zweierlei Gründen.
Das eine war, dass man völlig unkonventionelle Formen erfinden kann, und das andere war, dass es sehr preisgünstig war.
Aus Altbaufenstern erwuchsen durchscheinende Blasen, die den Menschen einen freien Blick auf die sie umgebende Umwelt ermöglichten.
Nach kleineren luftgetragenen Objekten im Wiener Stadtgebiet hatte Haus Rucker & Co. etwas Größeres im Sinn.
Auf gut Glück schrieb man 1970 Paul Wember, dem damaligen Leiter des Kaiser-Wilhelm-Museums in Krefeld.
Umso größer war die Überraschung, dass man Antwort erhielt. Aber auch die Enttäuschung.
Gewünscht hatte man sich für das Projekt einen repräsentativen Bau, wie eben das Kaiser-Wilhelm-Museum. Paul Wember bot nun aber an, das Projekt am Haus Lange zu realisieren.
Das Haus Lange wurde 1927 von Ludwig Mies van der Rohe, einem der führenden Vertreter des neuen Bauens, als Privathaus für den Seidenindustriellen Hermann Lange entworfen und diente seit den 50er Jahren als Ausstellungsort für avantgardistische Kunst.
Flachdach, roter Klinker, kein Vergleich zu dem massiven Kaiser-Wilhelm-Museum in seiner Anlehnung zur Renaissance-Architektur.
Einerseits war es ein kleines Haus. Wie bringt man da jetzt ein Drama hinein, dass das eben irgendwie wahrgenommen wird?
Challenge accepted. Die Idee war geboren, eine Traglufthalle über das gesamte Gebäude zu errichten. Keine Utopie, sondern eine Dystopie, die einen Vorgeschmack geben sollte, wie die Welt aussehen würde, wenn die Luftverschmutzung immer mehr zunimmt. Also ein Leben in einem künstlichen Reservat.
Wir haben zwar gedacht, das ist sowieso so irre, dass der das nicht machen wird. Und da sind wir dann dahin gefahren und haben das gezeigt. Und der so, oh ja, ja, dann gehen wir mal raus, gehen wir mal rundherum. Und da habe ich gesagt, naja, leider diese japanische Kirche, die können wir dann da nicht brauchen, wenn die Halle gebaut wird. Und hat er seinen Werkmeister oder geholt. Also die japanische Kirche muss weg.
Und mit dem Ende der japanischen Kirche stand dem Projekt Cover nichts mehr im Wege. Unter hohem Zeitdruck wurde die riesige Traglufthalle errichtet.
Denn das Go zur Installation kam im November. Eröffnung sollte aber schon im April sein.
Die Traglufthalle überspannte nicht nur die Villa, sondern auch ganze Teile des Gartens.
Es gab mehrere Schleusen, meistens sind es so Drehtüren oder es sind zwei Türen, wie halt Schleusen funktionieren. Und das Ganze wird von einem Aggregat mit Luft permanent bespielt. Und eine Heizung ist dazwischen geschaltet gewesen, sodass wir wohltemperierte Luft im Innenraum hatten. Im Kontrast draußen waren zum Teil Minusgrade. Also das war eigentlich von einem konzeptionellen Aspekt her schon eine sehr faszinierende Geschichte. Es war auch so, dass dieser Aspekt der Dystopie beim Publikum doch eingetreten ist.
Als Cover dann eröffnet wurde, war es kalt. Es lag Schnee. Im Reservat selbst, da blühten die Rosen. Die Äste der angrenzenden Bäume spiegelten sich im Dach. Drinnen imitierten Quarzlampen die Sonne. Milchiges Licht, das durch die Außenhülle fiel. Eine akustische Kulisse simulierte das Wetter. Wind und Regen. Das kalte Außen verstärkte die Idee, dass es keine gute Idee sei, diesen Schutzraum zu verlassen.
Eine sehr eindrucksvolle Atmosphäre, die für die Besucher doch sehr beängstigend war, speziell wenn die im Haus drinnen waren und dann durch die Fenster hinaus sahen und dann nur die weiße Hülle sahen.
Aber die nahende Dystopie setzte sich als Erfahrung auch im Haus fort. In verschiedenen Rauminstallationen wurde das Leben ohne ausreichende Atemluft durchgespielt. Eine davon?
Klima 2, die Atemzone. Das war also eigentlich ein Luftbrunnen, eine Lufttankstelle, die also im normalen städtischen Umfeld wirksam wird, wenn man dort als Stadtbewohner, der in einer kontaminierten Luft sich längere Zeit aufhält und möglicherweise die Chance hat, sich in dieser Lufttankstelle zu erfrischen. Er kann den Kopf in diesen Raum hineinschieben und dann eben speziell angereicherte Luft einatmen für einen gewissen Zeitraum, um dann wieder in die kontaminierte Umwelt zurückzukehren.
Fotos dieses Projekts könnt ihr übrigens auf der Website zu unserem Podcast sehen. Dort gibt es auch viele spannende Einblicke zu unseren anderen Folgen. Den Link dafür findet ihr in den Shownotes.
Aber haben Haus Rucker und Co. nur Luftschlösser gebaut?
Was heißt nur Luftschlösser? Die Idee sozusagen, Luftschlösser zu denken oder utopisch zu denken, ist ja ein wunderbares Werkzeug, um neue Bilder für die Zukunft zu entwickeln.
Sagt Katharina Löser, Architektin und Professorin für Gebäudelehre und Entwerfen an der TU Dresden.
Vielleicht hilft es, wenn ich kurz beschreibe, wie wir bei uns am Lehrstuhl arbeiten. Das heißt, es sind Projekte, die so zwischen, sag ich mal, Experiment und Realität oder zwischen Realisierbarkeit und Utopie angesiedelt sind. Von daher finde ich die Idee der Luftschlösser gerade, wenn wir uns hier mit dem Thema beschäftigen, natürlich ein spannendes Bild.
Das heißt, es geht darum, den Raum und die Vorstellungskraft aufzumachen, um die große Frage zu klären. Wie können wir in Zukunft leben?
Wir stehen vor unglaublich großen klimatischen Herausforderungen und deshalb haben wir jetzt bei unserem Beitrag fürs Hygienemuseum zum Beispiel eine Stadt als exemplarisches Versuchsfeld, würde ich es mal beschreiben, herausgesucht und es ist die Stadt Mailand. Und die Stadt Mailand hat wie viele andere Großstädte in Europa oder weltweit mit ganz konkreten Themen zu kämpfen, wie zum Beispiel eben unglaublich heiße Sommer, Starkregenereignisse oder eben, was speziell bei Mailand jetzt auch zutrifft, ist eine sehr verschmutzte Luftsituation.
In der Sonderausstellung Luft, eine für alle, zeigt das Team um Katharina Löser verschiedene Arbeiten, wie Architektur die Luft in den Städten der Zukunft verbessern könnte.
Das heißt, eine Arbeit beschäftigt sich beispielsweise damit, die Gebäudestruktur oder die Haut eines Gebäudes möglichst wie eine Art Lunge zu vergrößern und großflächig mit bemoosten Wandflächen zu arbeiten. Das Gebäude hat eine tentakelartige Struktur und ich würde sagen, diese Moostentakel Die filtern einerseits sozusagen Schadstoffe, Feinstaub aus der Luft.
Und andererseits können Moose Feuchtigkeit speichern und so dazu beitragen, dass Städte sich weniger mit Hitze aufladen.
Manche von euch kennen vielleicht den Trick, im Hochsommer feuchte Laken in die offenen Fenster zu hängen, um zumindest ein bisschen Erleichterung von der Hitze zu schaffen.
Einen ähnlichen Ansatz verfolgt ein Gebäude, das mit einer Art Kleid aus Algen versehen ist. Stellt euch das so vor wie diese Folien, in denen man Eiswürfel machen kann.
Also oben kommt Wasser rein und dann füllen sich alle Kammern nach und nach.
So muss man sich die Fassade im Kleinen vorstellen. Das heißt, es zirkuliert Wasser mit Algen und die Idee ist, dass so eine ganze Fassade sozusagen CO2 bindet oder speichert.
Das ist natürlich spannend, weil bis gerade eben haben wir bei Algen und Sauerstoff ja noch an Raumfahrt und Mars gedacht.
Da braucht es natürlich in Zukunft eine viel bessere Verknüpfung aus diesen ganzen Feldern der Wissenschaft. Deshalb, ich bin super gespannt auf die Ausstellung, weil es ja so ganz unterschiedliche wissenschaftliche, künstlerische zusammenbringt, wo wir alle unglaublich viel davon lernen können.
Die Ausstellung könnt ihr noch bis 10. August 2025 im Deutschen Hygienemuseum Dresden sehen.
Okay, jetzt mal ehrlich. Algen an Fassaden, das war mir neu. Aber Begrünung von Städten, das habe ich gefühlt schon 100 Mal gehört. Aber wenn wir das doch alles schon wissen, warum dauert das immer so lange, bis es umgesetzt wird?
Ja, das ist eine gute Frage, weil es natürlich Leute dazu braucht, die Lust und den Mut haben, solche Experimente auszuprobieren. Und natürlich erfordert es, wenn solche Projekte das erste Mal entstehen, ja vor allem Experimentierbereitschaft, glaube ich, weil eben die Vorbilder, die gut funktionierenden Vorbilder einfach noch nicht existieren.
Dann ist jetzt wohl die Zeit für Katrins Aufgabe. Vielleicht seid ihr schon aus dem Glückskarussell damit vertraut, denn in jeder Folge schicke ich Katrin durch eine Selbsterfahrung. Damals war sie auf der Rennbahn, im Kloster oder hat sich auspeitschen lassen. In dieser Folge ist sie beim Frankfurter Kunstverein zu Besuch und wird Teil der Installation Shrink des belgischen Künstlers Lawrence Malstaff. In Vakuumierfolie verpackt soll sie im Raum schweben.
Ich treffe Lawrence Malstaff am Frankfurter Kunstverein. Da wird heute die Ausstellung Das Anwesende des Abwesenden eröffnet. Erstaunlicherweise finde ich in der Ausstellung immer wieder Parallelen zu unserem Podcast zum Thema Luft. Sei es die Abgüsse von Menschen aus Pompeji, Fußabdrücke prähistorischer Menschen aus Tansania, die ohne Vulkanausbrüche heute nicht mehr sichtbar wären. Oder der Blick ins All zu schwarzen Löchern und natürlich Shrink. Das Objekt steht hier in Frankfurt in einem hellen, lichtdurchfluteten Raum. Gerade ist es ziemlich wuselig, weil ungefähr 30 Pressevertreter davor stehen und sich die Ausstellung angucken. Shrink besteht aus einem Rahmen aus schmalem Holz. Es hat ungefähr die Maße eines Doppelbetts. Bespannt mit zwei dicken, transparenten Folien. Jetzt gerade ist ein junger Mann drin. Wir gucken den alle an. Er sieht entrückt aus, still, friedlich, aber auch ein bisschen abwesend, vielleicht auch fremdbestimmt und jetzt gerade mit all den Zuschauern ehrlicherweise ein bisschen objektiviert, als wäre er selber gar nicht mehr anwesend, sondern nur noch ein Kunstwerk in der Ausstellung. In seinem folierten Zustand schwebt er also vor uns. Und ich denke, okay, da soll ich jetzt also auch gleich rein, mich ins Vakuum befördern lassen.
The experience inside is really a different thing than the image we get as a visitor. Inside it's really about adapting. Of course it's strange the first time, it's maybe uncomfortable, it's challenging, but it's really about letting go of control, not resisting, not trying to fight the situation, but listen and adapt to the material.
Unkomfortabel und herausfordernd, das ist nicht unbedingt, was ich hören wollte von Lawrence Malstaff. Weil, wenn ich ehrlich zu mir selber bin und ich frage mich, warum ich mich hier drauf eingelassen habe, Enge, die ängstigt mich schnell.
What you have to get used to is the pressure. So you're really immobilized, you're fixed. And that's of course what we normally resist to. But if you let go, it becomes a very calming, meditative experience.
Can I speak inside?
You can, yeah.
Wir sind jetzt fast allein im Raum. Nur Lawrence, ich und unser Fotograf. Ich ziehe meine Schuhe aus und die Socken, mein Pullover, weil je mehr nackte Haut, umso mehr Grip soll ich haben. Denn ich werde auch in Shrink klettern müssen. Lawrence, der hilft mir, zwischen die dicken, festen Folien zu kommen und verschließt sie hinter mir.
Ich balanciere vorsichtig über den schmalen Holzrahmen zur Mitte. Die Folie ist kalt und es riecht nach Plastik. Die Luft ist irgendwie abgestanden. Jetzt gerade habe ich richtig doll Schiss. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das sein wird, wie schnell die Luft rausgeht, wie schnell ich in Enge bin. Ich habe keine Ahnung, wie sich das anfühlen wird. Wie schnell kann ich wieder frei sein? Also angenommen, ich habe Panik. Und trotzdem greife ich die zwei Schläuche. Den schmalen lege ich links neben meinen Kopf, den dicken zu meiner rechten und halte ihn fest in meiner Hand. Der erste wird mich mit Luft versorgen, der größere die Luft meiner Hülle entziehen, mein Körper zwischen den Folien quetschen. Lawrence, der schmeißt den Kompressor an. Und nun beginnt es. Mein Herz geht schnell, mein Atem auch. Langsam ziehen sich die Folien zu. Es wird enger und enger. Das ist der Moment, auf den ich gewartet habe, den Lawrence mir erklärt hat. Ich kann mich noch bewegen, aber das Plastik hat nun Festigkeit. Ich stemme meine Füße, Beine und Arme hinein und drücke mich hoch. Ich ziehe die Beine an, mache mich klein. Und dann ist da keine Luft mehr. Dann wird's ganz eng, umschließt mich gänzlich. Kurz habe ich Panik. Mein rechter Daumen, der sucht den großen Schlauch. Ich weiß theoretisch, dass ich damit den Druck beeinflussen kann. Aber irgendwie habe ich Angst, dass es nicht funktioniert. Ich bin hektisch, stecke den Daumen fest in das Loch und merke sofort, wie mehr Sauerstoff rein als rausgeht. Wie ich ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit habe. Das beruhigt mich. Das fühlt sich an, als könnte ich die Situation ein bisschen mitkontrollieren. Lawrence fragt, ob alles gut ist. Ich sage ja und ich ziehe meinen Daumen zurück. Und dann lasse ich alles los. Die Folie, sie hält mich. Wie eine feste Umarmung am ganzen Körper. Mir ist sehr warm. Und das, obwohl ich keinen einzigen Muskel mehr brauche, um in meiner Position zu bleiben. Mein Kopf liegt seitlich. Von hinten schießt der kleine Schlauch Luft an meinem Kopf vorbei. Ein stetiger kleiner Wind. Ich denke an Nabelschnur. Das Atmen, das fällt mir jetzt leicht. In dieser Situation bin ich in Begrenzung. Ich bin ausgestellt für die Blicke anderer, aber ihrer nicht bewusst. Bin ich gefangen oder beschützt? Bin ich fötusgleiches Kind oder sexuelles Objekt? Bin ich in Isolation oder in Frieden für mich? Bin ich in Unfreiheit oder habe ich Last abgegeben? Ich mache die Augen zu und lasse geschehen. Die Fragen, Fragen sein. Man kann sie so oder so beantworten, denke ich. Und ich denke an Lawrence, der sagt, was man in Shrink sieht, hat mehr mit einem selbst zu tun als mit dem Objekt.
Es war einmal ein Glasschloss in der Wüste von Arizona.
Die Geschichte sind wir euch noch schuldig.
Es geht um die Biosphere 2. Ein experimentelles Ökosystem mit lebenden Organismen, Pflanzen, Tieren und Menschen, die miteinander agieren. Vor allem aber sollte dieses System selbsterhaltend sein, also Nahrung, Trinkwasser und Sauerstoff produzieren können, ohne Kontakt nach außen, in sich geschlossen.
Jetzt fragt ihr euch aber vielleicht, was ist denn mit Biosphere 1? Die Biosphere 1, so der Gedanke der Macher, das war unsere Erde. Biosphere 2, also eine Art Kopie.
Das Ziel war zu verstehen, welche Herausforderungen bei der Schaffung von sich selbst erhaltenen Habitaten für den Menschen auf anderen Planeten bestehen würden. Ist heute für Gisela Detrell bewundernswert.
Für uns in dem Bereich war Biosphere 2 einzigartig. Das, was da geschafft würde, ist ja unglaublich. Also wir wünschen uns heutzutage sowas testen zu können, in einem geschlossenen System Menschen zu haben. Und zu testen, wie würden die überleben mit den Technologien, die wir entwickeln. Das geht schon ein bisschen in die Richtung, was in Biosphere 2 gemacht würde.
8 Menschen aus unterschiedlichen Disziplinen und Bereichen bewohnten die Biosphere 2 ab 1991 über 2 Jahre.
Das war schon wie eine Marsbasis in der Mitte von der Wüste in Arizona.
Ein schier wahnsinniges Projekt, aber die Geschichte der Menschen dahinter ebenso.
Ungefähr zur gleichen Zeit, wie sich Haus Rucker & Co. in Wien findet, beginnt sich auch in San Francisco im Jahr 1967 eine Gruppe von Menschen zu organisieren.
Die Gruppe lebt als Kommune zusammen, strebt nach geistig-künstlerischer Erfüllung.
1969 entscheidet man sich, nach New Mexico zu gehen, Land zu erwerben. Eine Gruppe, die dort nicht nur ein Theater unterhielt, sondern auch autark zu leben versuchte.
Sie nannten sich Synergisten und das beschreibt auch ganz gut den Spirit der Gruppe. Sie glaubten an ein besseres Leben, wenn sie ihre Fähigkeiten und Ressourcen zusammenführen, anstatt allein und isoliert zu agieren.
Und das mit erstaunlichen Ergebnissen.
1974 baute die Gruppe um Gründer John Allen zum Beispiel ein Segelschiff, das in seiner ursprünglichen Form noch bis vor 10 Jahren die ganze Welt bereiste.
Mich hat die Geschichte deswegen so sehr fasziniert, weil keiner von denen wusste vorher, wie man eine Farm bewirtschaftet oder ein Schiff baut, geschweige denn, wie man es fährt. Das haben die sich alles autodidaktisch beigebracht.
Was sollte also noch spektakulärer, noch herausfordernder sein, als ein Schiff für die Weltmeere zu bauen und dann zu Wasser zu lassen?
Genau, Biosphere 2. Das war ein riesiges Projekt, vielleicht zu groß für die Gruppe, die einer kleinen Hippie-Kommune entwuchs. Um Biosphere 2 zu realisieren, musste richtig Asche rangeschafft werden. Und das ging nur mit Investoren und dem Zuspruch der großen Medienanstalten.
Und so kam es. Der Einzug der 8 Biosphere-Probanden 1991 wurde zum Medienspektakel.
Exists within a thin envelope of air and water that surrounds the Earth. It's called the Biosphere.
They had simply allowed nature the freedom to act as it had for millions of years before man's arrival.
Die großen Visionen des Projekts und die nicht ausbleibenden Skandale versammelte später der Regisseur Matt Wolff in seinem Dokumentarfilm Spaceship Earth.
Dort werden wir Zeugen, wie die Bewohner von Biosphere 2 wissenschaftlichen Experimenten nachgehen, serene Momente im künstlichen Naturhabitat erleben, aber auch Zeit mit Tanz und Albernheiten verbringen.
Aus der psychologischen Perspektive, das Spannende ist natürlich, was hat das mit den Menschen wirklich auch gemacht? Also wie sind die in dieser Situation umgegangen? Und es gibt eben Berichte, dass es auch schöne Events oder Erinnerungen gab, wie zum Beispiel, dass Rituale durchgeführt wurden, dass Geburtstage gefeiert wurden, dass Thanksgiving gefeiert wurde. Aber eben auch natürlich, dass diese extreme Umgebung einfach auch zu psychischer Belastung geführt hat und Konflikte produziert hat zwischen den Gruppenmitgliedern.
Weiß Weltraumpsychologin Alexandra de Carvalho zu berichten.
Es lief nicht alles rund. Der Sauerstoffgehalt im Habitat sank schon früh. Die Baumasse bestand aus sehr viel Beton. Der aber wiederum bindet Kohlenstoffdioxid, sodass die Pflanzen nicht genug Sauerstoff produzieren konnten.
Das ging auch an den Bewohnern nicht spurlos vorbei. Es mangelte nicht nur an frischer Luft, sondern auch an Nahrung, weil die Pflanzen verwelkten. Das führte zwangsläufig auch zu immensen psychologischen Belastungen und Streit in der Gruppe.
Was spannend ist, es war, dass die Leute früher gar nicht so gut selektiert wurden. Also wer ist überhaupt psychisch gut geeignet, in so einer Testmission gut mitzumachen? Und mittlerweile macht man das viel, viel eher, dass man da genauer hinschaut. Und ich würde sagen, so aus der Beobachtung heraus, im Schnitt haben wir deutlich weniger Reibungspunkte und Konflikte, je besser die Leute selektiert wurden.
Wenn wir Science-Fiction-Filme sehen, dann bekommen wir schnell den Eindruck, dass es einen alten Hauding oder eine taffe Sigourney Weaver als Ripley auf der Nostromo braucht. Und tatsächlich hat man eben auch in der Realität lange so bei der Rekrutierung für Weltraummissionen verfahren.
Bin ich jemand, der vielleicht auch eher für kurze Abenteuer gut geeignet ist? Und dann bin ich eine super Mitarbeiterin bei der Bergwacht. Oder bin ich wirklich jemand, der es reizvoll findet, sich vielleicht ein Jahr lang in einen Container sperren zu lassen? Ich finde, das sind einfach völlig unterschiedliche Fragestellungen, die aber früher häufig in einen Topf geworfen wurden. Deshalb ist so ein bisschen die neuere Blickrichtung zu sagen, nee, man klamüsert das schon auseinander und schaut, okay, wer passt eigentlich wo rein?
Biosphere 2 als großes, geschlossenes, selbsterhaltendes Ökosystem ist gescheitert. Medial war das ein ganz schönes Schlamassel. Auch weil es zur Schlammschlacht zwischen Investoren und der Gruppe rund um John Allen kam. Am Ende hatten die Synergisten gar keinen Zugriff mehr auf das Habitat.
Aber zumindest für Biosphere 2 gibt es ein Happy End. Seit 2011 ist das Gelände im Besitz der Universität von Arizona und hat heute damit ein zweites, drittes, ja vielleicht viertes Leben geschenkt bekommen.
Ich war tatsächlich neulich zum ersten Mal da. Kann man jetzt als Tourist besichtigen. Es gibt auch ein paar Experimente drin, die stattfinden. Aber für mich noch wichtiger für den Raumfahrtbereich, es wird daneben gerade gearbeitet in einem anderen Projekt. Das heißt SAM, um 2 Wochen Experimente zu machen mit analogen Astronauten, um genau die Technologien, die wir für die Raumfahrt entwickeln, zu testen. Also wir planen hoffentlich in den nächsten paar Jahren auch unsere Algen und unseren Photobioreaktoren hinzuschicken. Und das ist natürlich ein deutlich kleinerer Volumen als Biosphere 2. Aber es ist dieselbe Gebäude, es ist dasselbe Prinzip. Und das wird heutzutage benutzt. Also es ist viel Gutes rausgekommen von Biosphere 2, würde ich jetzt sagen.
Jetzt habe ich noch eine Frage.
Was denn? Ja, jetzt mache ich ein bisschen freundlich, ich komme immer so fies rüber.
Du bist fies. Jetzt habe ich noch eine Frage.
Okay, und die wäre? So bin ich eigentlich gar nicht, ne? Mach nochmal.
Jetzt habe ich nur noch eine Frage.
Okay, welche?
Warum zur Hölle sollen wir überhaupt zum Mars fliegen?
Ich frage mich eher, warum nicht? Wir sind als Menschen Entdecker. Das haben wir hier auf der Erde auch schrittweise gemacht. Am Anfang hatten wir keine Autos, keine Flieger. Und wir sind langsam Schritt nach Schritt zu dem unterschiedlichen Orte, die hier auf der Erde gibt, wo kein Mensch vorher war. Die Expeditionen auf die Antarktika waren damals das große Erfahrung in der menschlichen Geschichte. Es ist in unserer Natur. Wir sind Entdecker und wir wollen immer einen Schritt weitergehen.
Und das machen auch wir in der kommenden Folge. Einen Schritt weitergehen.
Kleiner Reim von mir?
Das ist, glaube ich, weniger cool, als du gerade denkst.
Wir geraten außer Atem. In der nächsten Folge wagen wir uns außer Atem.
Wir widmen uns dem Staub, schauen, wie ein Vulkanausbruch zu einer Klimakatastrophe führte, aber auch Kunst und Literatur beeinflusste.
Sprechen über Atemkontrolle und Kanarienvögel.
Die nächste Folge hört ihr am 22.11. Bis dahin, wenn ihr mögt, könntet ihr uns ein Abo oder eine Bewertung da lassen, damit wir mehr Menschen mit diesem Podcast erreichen.
Das Luftschloss, ein Podcast des Deutschen Hygienemuseums.
Konzept, Recherche, Moderation und Produktion:
Katrin Altschner und Martin Frank.
Audio-Layout:
Jakob Mäsel.
Grafik und Website:
Fizzy Mint, Leipzig.